Hallo Leute, hier spricht Quitty Seeds. Ihr habt wieder eingeschaltet bei Komm Küssen. God bless you. Und heute trefft ihr bei uns auf ganz tolle Gäste. Ich stelle sie euch mal vor. Es handelt sich um Tabi Pilgrim und Lisa. Und wenn ihr die noch nicht kennt, dann freut euch. Ihr werdet mit dieser Folge nämlich was ganz Tolles entdecken. Und das sage ich jetzt nicht bloß so dahin. Bei dem Gespräch war ich leider nicht dabei. Da müsst ihr mit dem guten alten Linus Volkmann in der Interviewerinnenrolle Vorlieb nehmen. Er erzählt am Anfang gleich auch nochmal etwas zu unseren Gästen, aber merkt euch einfach, dass ihr Tabi Pilgrim und Lisa mal bei YouTube sucht und einfach was aus ihrer Reihe geiler Songs und lustiger Sketche guckt. Und jetzt viel Spaß bei Komm Küssen mit unserem neuen Podcast.
Komm Küssen, ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann. Zwei Legenden tanken super. Ich freue mich, heute mit zwei Rapperinnen sprechen zu können, die beide wirklich sehr außergewöhnlich sind und sich gerade auch noch zu einem außergewöhnlicheren Projekt zusammengefunden haben. Da ist einmal Tabi Pilgrim aus Essen. Sie ist Synchronsprecherin, hat als Teenie schon eine Performance-Karriere auf YouTube abgezogen, die heute selbst bei TikTok kaum wer hinkriegt. Im solchen Jahr 2020 erschien ihr Debütalbum Pilgerreise. An ihrer Seite ist heute und weit darüber hinaus die einzigartige Lisa aus Köln mit Dirndl-Hintergrund. Dieses Jahr veröffentlichte sie die antikapitalistische Partybanger-EP. Ich bin allerdings ein Jahr zuvor auf sie aufmerksam geworden, denn sie trat an auf dem großen Testosteron-Jahrmarkt des Battle-Raps und schindete mit ihrem Auftritt garantiert nicht nur bei mir ordentlich Eindruck. Okay, und diese beiden hochinteressanten Vögel hatten zudem einen gemeinsamen Erfolgspodcast, trinken unter anderem Kirschschnaps mit Weizenbier und Cola und machen jetzt noch eine Platte und eine Mockumentary zusammen. Was das alles auf sich hat, das werden wir nun gleich erfahren. Herzlich willkommen, Tabi Pilgrim und Lisa.
Hi. Wow, das hat mir richtig gut gefallen. Ich möchte das als meinen Wikipedia-Artikel haben. Der Rest wird gelöscht. Aha.
Absolut. Ich habe nur einen Verbesserungsvorschlag. Testosteron-Jahrmarkt würde ich vielleicht auf Testosteron-Wiesen umdichten. Dann passt das noch zu dem Dirndl-Hintergrund.
Ja, am Anfang, also so Journalismus ist ja heutzutage wirklich nur noch, die Leute googeln und gucken sich halt so die ersten drei Treffer an, also wenn es hochkommt. Ne? Und auch ich habe mich, obwohl ich schon so alt bin, dem natürlich angeglichen. Aber dadurch, dass ihr eben diesen gemeinsamen Podcast hattet, muss man ja sagen, ist jetzt eingestellt worden, bin ich doch überraschend gut informiert, auch für mich selber. Also normalerweise frage ich so Neuspiele lieber in kleinen Clubs oder auf großen Festivalbühnen. Seid ihr auch gegen Krieg und so? Und so ein bisschen so, wo man sagt, so ja, das kann man so jedem fragen, aber jetzt geht's richtig ins Detail, endlich mal. Ich freue mich.
Ich bin gegen Krieg, nur um das einmal hier festzustellen.
Ich auch.
Ja, eine meiner Lieblingssätze aus dem Podcast ist ja, Achtung, Hitler war kein Antifaschist.
Wann haben wir das gesagt?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das gesagt habe. Ich möchte das nochmal klarstellen. Hitler war kein Antifaschist.
Ja, ne? Da denkt man immer so, ach, ich bin mir nicht so sicher. Und dann hört man es einfach mal und denkt, ah, jetzt kann ich auch mitreden. Ne?
Ja.
Für die Hörenden mag es ja jetzt von niederrangiger Bedeutung sein, wann wir das aufgenommen haben. Aber ganz uninteressant ist es ja nicht. Es ist erst kurz nach 9:30 in Deutschland, also Zeit für ein Knoppers. aber für Künstlerinnen ist es doch eigentlich eine Unzeit. Wie sieht denn euer Arbeits- und Lebensrhythmus gerade aus? Also wo erwische ich euch denn jetzt hier, so der Tag losgeht?
Auweia. Also normalerweise würde ich jetzt noch mich in meinem Bett wälzen. Ich wäre zwar schon seit einer Stunde wach, aber ich würde mir denken, oh Mann, der Tag muss doch jetzt noch nicht losgehen. wir haben aber im Moment einfach, also ich habe gemerkt in den letzten 3 Wochen, der Tag geht länger, wenn man früher aufsteht und früher anfängt, Dinge zu tun. Und das brauche ich aktuell einfach.
Weil du so viel zu tun hast.
Weil ich so viel zu tun habe, ja. Ich brauche diese extra 3-4 Stunden, die ich normalerweise doomscrollen würde.
Ich brauche sie theoretisch auch, aber ich weigere mich vehement dagegen. Ich schlafe normalerweise so bis 11 und dann liege ich noch 2 Stunden im Bett, schlafe dabei nochmal so ein bisschen ein, dann stehe ich meistens so um 1 auf. Aber mein Tagesrhythmus ist einfach ein bisschen verschoben. Also ich bleibe halt sehr lange wach und mache dann irgendwie meine kreativen Sachen. Manchmal verlasse ich auch das Haus, gehe mal 10 Minuten spazieren, merke, das ist nichts für mich und gehe wieder rein. Genau, das ist gerade so momentan der Rhythmus. Aber ich bin auch sehr, sehr oft in Köln bei Lisa, weil wir da das Studio haben und da halt tatsächlich arbeiten müssen.
Mhm. Das ist auch krass, was so ein Arbeitsort mit einem macht. Also ich habe ganz lange alles in meinem Schlafzimmer gemacht und hatte da so mein Heimstudio. Und ich bin schon irgendwie so ein bisschen eher ein Morgenmensch, würde ich sagen. Also es ist auch ganz lustig, wie Tabi und mein Biorhythmus so um 4 Stunden irgendwie so verschoben ist. Das ist ein bisschen wie Schichtarbeit auch. Das ist ganz gut. Aber ich merke schon, dass ich so, wenn ich es dann morgens hinbekommen habe, aus dem Bett zu kommen, bin ich eigentlich schon relativ motiviert, irgendwas zu machen immer.
Beneidenswert.
Ja, aber ihr wirkt ja doch sehr ansprechbar schon. Also ich bin guter Dinge, dass wir es auch zu dieser Zeit hinkriegen.
Naja, ich trinke meinen 3. Kaffee und Lisa trinkt Monster Energy. Nur falls du das hier, falls du das nicht siehst.
Monster Energy morgens?
Immer. Das ist alles Tabis Schuld.
Stimmt.
Ich kann nichts dafür. Ich wurde indoktriniert und bin jetzt offiziell auch monsterabhängig. Dein Rehab steht übrigens auch schon da drüben für später. Oh,
perfekt. Vielen Dank.
Ah, ich trinke das ja auch gerne, aber dann wenigstens die ohne Zucker und bin dann immer neidisch, weil es ja mehr Sorten gibt und ich sehe, du hast eine von denen, die ich nicht nehme.
Oh. Ja, ich nehme die mit Zucker, weil Zucker macht auch wach.
Bestimmt.
Außerdem also, mag ich Zucker gerne.
Ja, für euch junge Leute, da ist das ja noch toll, ne? Also Zucker, schön. Und wir Älteren dann immer so, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss noch früher sterben, wenn ich jetzt das mit Zucker esse. Ich weiß ja jetzt schon so ein bisschen, ich weiß natürlich schon etwas mehr eben über diesen Podcast, aber das heißt ja nicht, dass die Leute, die das hören, dass denen genauso geht. Deshalb würde ich gerne einfach mal wissen, wie habt ihr euch kennengelernt? Woher kennt ihr euch? So, Freundin, seit Ewigkeiten seid ihr ja noch gar nicht. Es ist ja alles eine... Aber erzählt ihr doch mal.
Ich komme tatsächlich immer ein bisschen durcheinander, was die Jahreszahlen angeht, weil so die letzten 2-3 Jahre sich so in meinem Kopf zusammengeschmolzen haben.
2020
hat Lisa mich auf Twitter gefragt, also wir haben uns da gegenseitig schon gefolgt. Wir sind sogenannte Mutuals, wie man bei den Kids sagt. Du hast mich gefragt, ob ich bei einem Festival mitspielen möchte.
Genau, das war ein Festival, das ich organisieren hätte sollen, weil ich eine Eventmanagement-Ausbildung gemacht habe, beziehungsweise Ausbildung/Studium/peinliche Aktion. Und das hätte im März 2020 stattfinden sollen und da habe ich Tabi für angefragt und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Also da ist dann irgendwas hat verhindert, dass da Veranstaltungen passieren konnten für einen längeren Zeitraum. Und dann ein paar Monate später habe ich dich nochmal angefragt, genau.
Mhm. Genau, das war dann auch, glaube ich, gerade als mein Album rausgekommen ist. Also als du mich angefragt hattest, hatte ich ja auch kaum Musik draußen. Mhm. Danke, dass du mich trotzdem angefragt hast. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich bei dem Festival gespielt hätte. Genau, aber dann im Sommer 2020 war ich einmal in Deutschland. Ich habe zu der Zeit ja in England gewohnt. Und da ist ein Livestream von den Cologne Custom Studios gewesen, die quasi ein Musikevent einfach live gestreamt haben. Und da haben wir dann diesen Auftritt nachgeholt. Und da haben wir uns auch das erste Mal gesehen, ne?
Genau. Beziehungsweise wir haben uns, glaube ich, 4 Tage vorher einmal getroffen, um einmal zu proben. Mhm. Und dann an dem Tag selber war auch noch The Changeman dabei. den du ja auch irgendwie schon, habt ihr euch schon mal vorher getroffen gehabt oder kanntet ihr euch auch nur
Nein,
über Twitter?
Nein, wir kannten uns auch nur über Twitter. Ich kenne alle Leute nur über Twitter.
Genau, und der hat da so eine kleine Mini-Doku auch über diesen Auftritt gedreht und da sieht man Tabi auch kurz. Das ist quasi die Dokumentation unseres zweiten Treffens. Und da haben dann die Jungs, die das Festival organisiert haben, haben uns danach noch in so einen Talk eingeladen. Dann haben wir diesen Talk dominiert und dann haben gesagt, Leute, wir glauben euch erstens nicht, dass ihr euch erst seit 4 Tagen kennt und zweitens braucht ihr einen Podcast. Und so sind wir dann enger aneinander gewachsen quasi, weil die Dynamik irgendwie direkt funktioniert hat und wir uns dann natürlich auch zur Podcast-Planung und eben den Podcast-Aufnahmen regelmäßig gesehen haben und dann irgendwann gesagt haben, ey, lass mal auf chillige Basis kurz so ein Album machen.
Also Druck von außen, es hat erstmal die Freundschaft ausgelöst.
Ja, so kann man sagen.
Wir sind auch tatsächlich nur für den Fame befreundet. Also das ist nichts Emotionales. Das ist einfach nur ein schlauer Business-Move.
Ja.
An den Verkaufszahlen kann man dann gucken, ob es weitergeht.
Also ganz genau.
Himmel, Achtung, kurzer Einschub aus dem Off. Für die nächste Frage sollte man wissen, dass Tabi Pilgrim in ihren frühen Teenagerjahren schon mal ein YouTube-Star gewesen ist. Und zwar coverte sie Songs des Rappers Alligator.
Wie ist das jetzt heute? Also hört ihr überhaupt noch so klassischen Rap von Dudes mit problematischem Hintergrund oder ist das irgendwie... jetzt so überwunden? Oder bist du heimlich immer noch Alligator-Fan?
Ich bin gar nicht heimlich Alligator-Fan, ich höre den immer noch. Ich glaube, es ist sowieso relativ schwierig, in der heutigen Zeit Rapper zu finden, die nicht irgendwie problematisch sind. Ich tue mein Bestes, mich davon fernzuhalten und zu distanzieren, sobald ich das irgendwie mitbekomme. Dass Rapper irgendwie Scheiße gemacht haben, höre ich die Musik auch nicht mehr. Ich muss sagen, Alligator ist immer noch ein bisschen meine guilty pleasure. So ist es halt manchmal.
Bei mir ist das ein bisschen, also weiß ich gar nicht. Ich hatte nie so richtig Bock auf so einen Rap. Also ich habe nie Flair gehört, ich habe nie Kolle gehört. So, das war nie meine Szene. Ja. Es gibt so einen Rapper, den ich höre, obwohl er eigentlich problematisch ist, der ist aber auch, der verdient daran keinen Cent, weil der generell noch kein Geld verdient. Das ist so ein kleiner Underground-Dude und den finde ich hot, weil er aussieht, als bräuchte er Gesundheitsschuhe. Und das ist so das Hauptargument für mich, den zu hören. Und ansonsten höre ich ganz viel Rap von Frauen und von NBs und ähnlichem. Und auch ganz, ganz viel nur so Untergrundkram und nicht mal auf so einer Basis von ich bin cool, ich höre Sachen, die ihr nicht kennt, sondern man kennt die Leute irgendwie über 2-3 Ecken und das ist gerade so ein, also ich habe das Gefühl, Untergrund-Female-Rap ist gerade eine riesige Szene, weil die halt alle eben irgendwie den Absprung noch nicht so richtig schaffen und das finde ich aber einfach großartige Musik.
Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, als du es gesagt hast, ich höre ja auch eigentlich gar kein Rap. Also ich bewege mich da jetzt so seit ein paar Jahren in die Richtung. Ich muss quasi ein bisschen aufholen. Ich bete auch immer meine FreundInnen darum, so zeigt mir mal Lieder, die man kennen muss, weil ich ja eigentlich aus dem Metal komme. Darum bin ich überhaupt nicht Rap und Hip-Hop sozialisiert und ich lerne das gerade irgendwie alles kennen. Was auch ganz spannend ist, ich finde es auch mega cool auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich kenne mich damit wirklich auch gar nicht so richtig aus.
Aber vom Metal, gerade ist ja ein recht konservatives, sehr geschlossenes Genre zu Rap. Das ist ja dann für viele im Heavy Metal eher schon der Erzfeind. Wie hat es dich da, wie bist du die Brücke gegangen?
Ey, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es hat sich irgendwie so, entwickelt mit, oh, das ist so peinlich, mit dem VBT.
Himmelachtung, nochmal ein Einschub aus dem Off VBT. Hä? VBT steht für Video Battle Turnier und ist eine im Web ausgetragene Veranstaltung für Battle Rap. Das VBT gibt es nicht mehr, aber später im Gespräch wird noch von einer anderen Plattform zu reden sein, die allerdings nicht nur im Internet besteht, sondern auch auf Bühnen, und zwar Diltily. Diltily ist wiederum die Abkürzung für Don't Let the Label Label You. Dort werden sehr viele Battles ausgetragen. Seit einigen Jahren ist es, glaube ich, die relevanteste Plattform. Auf der ist eben auch Lisa. Das kommt gleich zur Sprache.
Ich will nicht sagen, das VBT hat mich zum Rap gebracht, aber es ist effektiv ein bisschen so. Also das ist auf jeden Fall mein erster Berührungspunkt, an den ich mich erinnere. Und dann habe ich das so ein bisschen nebeneinander gehört und irgendwie gemerkt, dass das für mich zwei sehr interessante verschiedene Musikrichtungen sind, weil beim Metal geht es ja ein bisschen darum, wie alles zusammenspielt. Also da ist ja auch ein sehr schwerer Fokus auf die Instrumente tatsächlich. Da ist ja auch sehr viel einfach, geht es um die Gitarrenriffs und um die Drums und so weiter, und die Vocals sind so ein bisschen auf der gleichen Ebene, und im Rap geht es halt sehr viel mehr um die tatsächlichen Texte und Flows. Und ich finde beides mega cool, und das ist so ein bisschen, es ist ein anderer Vibe, und ich höre einfach beides sehr gerne.
Mhm. Tabi schneidet mir regelmäßig die Haare, und dann sind wir jetzt dazu übergegangen, dabei immer Slipknot zu hören, und ich finde es auch sehr schön.
Hast du nicht auch mal in einem Podcast gesagt, dass du von einer Freundin deiner Mutter die Haare geschnitten bekommen hast?
Und so, ja, das, meine komplette Jugend.
Gehst du nie zum richtigen Friseur?
Ich finde das eine sozial extrem unangenehme Situation, weil so prinzipiell rede ich gern mit Menschen, aber ich habe da auch das Gefühl, dass das so aufgezwungen ist, dass dann wahrscheinlich die Friseurin oder der Friseur selber gar keinen Bock darauf haben, und dann finde ich es unangenehm. Und teuer, es ist so scheiße teuer, Alter. Ich kann mir das nicht leisten, so schnell wie meine Haare wachsen, und Tabi kann es bestätigen. Ich müsste dreimal im Monat zum Friseur gehen für 70 Euro.
Ja. Außerdem mache ich das einfach wahnsinnig gerne. Ich liebe es, Haare zu schneiden. Es ist für mich so therapeutisch. Und Lisa hat so viele. Es ist super.
Ja, es ist ja auch die Haare sind ja nicht unwesentlicher Teil auch der, der Bühnenfigur. Nicht schlecht, ja. Ich finde auch Friseur so eine sozial unangenehme Situation und denke dann auch immer, ne, man ist der Person zu viel, die jetzt an einem rummachen muss. Und deshalb finde ich es auch schöner, wenn man das im Privaten regeln kann. Tabi, hast du denn Lisas Auftritt bei Don't Let the Label Label You gesehen? Wie fandest du sie dort, und wie ist deine Meinung zu Battle Rap?
Welcher Auftritt war das? Gegen wen?
Ich meine jetzt den gegen, wie hieß er?
Nizer.
Genau.
Bei Diltily hatte ich auch nur einen bis jetzt.
Okay. Ja, ich habe den Auftritt gesehen. Das Geile ist, wenn Lisa Battles schreibt, dann liest sie mir die vorher, wenn wir uns sehen, immer so ein bisschen vor. Und darum weiß ich dann immer schon quasi, worum es geht. Und dann aber die Reaktionen von den anderen zu sehen, oder ich weiß so, gleich kommt eine richtig geile Line. Nee, ich fand's mega cool. Ich habe zu Battle Rap selbst auch relativ wenig Connections, aber was ich jetzt so über Lisa mitbekommen, ist, dass es langsam in eine diversere Richtung geht. Also so wie ich Battle Rap wahrnehme, ist es einfach sehr geprägt von Männern, die sehr sexistisch sind. Ich habe auch letztens eine Konversation mit einem Battle-Rapper gehabt, der mir erzählen wollte, dass Battle-Rap ohne die Worte Fotze, Hurensohn überhaupt nicht funktioniert. Habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, ob das so ist. Genau, aber ich finde es mega cool, und das, was ich so jetzt mitbekomme über Lisa, ich glaube, es geht gerade in eine coole Richtung.
Ja, wer das gar nicht jetzt kennt, ne, Leute, wir hören dann Gangster-Rap, Battle-Rap, was ist das hier, Bushido macht irgendwas. Nee, das ist nicht so. Das sind eben zwei Personen, stehen sich gegenüber. Es wird größtenteils in drei abwechselnden Runden, wird sich dann beleidigt, so 3 Minuten lang oder eben 2. Das ist dann A Cappella, Battle-Rap, und zum Schluss wird mitunter dann entschieden, wer hat den anderen besser beleidigt. Und da ist Lisa eine der kommenden Figuren.
Ich finde das mega, ich finde das ein mega geiles Konzept, ehrlich gesagt. Ich finde das richtig cool, sich einfach so eine halbe Stunde gegenseitig zu beleidigen. Ja, ich finde das richtig nice. Ich habe auch mal, wir hatten überlegt, ob wir für ein Promo-Video quasi gegeneinander ein Battle schreiben. Und ich hab losgeschrieben und ich hab so viel, Alter. Nix gegen dich, Lisa. Aber ich bin dafür, dass wir das noch irgendwann machen.
Das Problem an der Sache ist, ich weiß das seit einem Jahr. Tabi hat das so seit einem Jahr ungefähr fertig geschrieben. Und seit einem Jahr sitze ich hier und denke so, ich weiß nicht, wie ich Tabi beleidigen würde. Und ich habe auch ehrlich gesagt zu viel Angst davor, was sie gegen mich sagt.
Es gibt aber auch das Konzept Compliments Battle. Da kann man dann so ein bisschen auch, da kann man sicherlich auch mal Kritik äußern, aber es ist alles so ein bisschen nett und so freundlicher.
Ja, damit hätte ich zum Beispiel Probleme. Ja.
Ja, Lisa macht dann halt Compliments und du, Tavi.
Tavi, das passt perfekt in unser Brandbuilding, das machen
ja,
wir.
Ja, stimmt. Das gefällt mir.
Ja, aber Lisa, es interessiert mich natürlich. Also zum Beispiel so Hate Speech ist ja so ein großes Thema und es geht ja immer auch so darum, auch wie kann man sich entziehen diesen ganzen Herabwürdigungen? Wie hat es dich zu diesem Genre, was ja tatsächlich sehr von Männern dominiert ist und auch eben von so einer vermeintlich unangeleinten Sprache dann so, also genau da, wo man ja eigentlich nicht hin will, also.
Ich habe mich mal mit einer Battle-Rapperin getroffen, Battle Slut Galactica, und die hat gesagt, ich mache das einfach nur als Vorbildfunktion. Also ich will einfach, dass mehr Mädels und Frauen sich trauen, dahin zu gehen, und deswegen mache ich das, obwohl ich mit Rap exakt null am Hut habe und das auch gar nicht meine Szene ist. Und das habe ich sehr gefühlt. Dann habe ich noch so 3 Jahre gebraucht, um das in meinem Hirn marinieren zu lassen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt halt auch. Also Fresh, diese eigene Liga quasi, die du auch schon angesprochen hattest, hat mich dann im Endeffekt final dazu gebracht, weil das eben ein sehr kleines, intimes Setting war und auch eine reine Frauenliga am Anfang, mittlerweile leider nicht mehr, was businesstechnisch auch wirklich einfach nicht smart ist. Die haben ihren USP weggegeben, aber naja. ich habe das studiert. Jedenfalls hat es dann halt in so einem kleinen Setting angefangen, wo ich auch nicht so richtig Angst davor hatte, weil das war das, was mich am Anfang so abgeschreckt hat, dass ich halt eine sehr sensible Person bin eigentlich und nicht so gut damit umgehen könnte. Und dann habe ich gemerkt, dass es halt ultra viel Spaß macht und dass ich in dem Moment sowieso nicht zuhören kann, was die andere Person sagt, sondern ich muss da halt dann irgendwie mein Ding machen und dann kann es mich halt auch nicht verletzen. Und ich bin halt auch einfach, also ich mag Bühnen jeglicher Art und da sind Leute, die müssen die Fresse halten, wenn ich was sage, und das ist einfach das Nice. Und dann wollte ich eigentlich schon wieder damit aufhören, da hatte ich glaube ich 3 oder 4 Battles gemacht und dann dachte ich so, okay, das war jetzt spaßig, aber bin ich durch. Und dann hat eben Diltilly angefragt und dann war ich erst so, nee, mach ich nicht. Und dann habe ich mir das noch 3 Tage überlegt und dachte mir so, ja, okay, doch, mach ich. Irgendwer muss ja den Männern da auf die Fresse geben. Und dann habe ich das gemacht und es lief so gut, dass ich jetzt, ich verstehe mich sehr gut mit den Veranstaltern. Aufgrund dessen, gegen wen ich jetzt gematcht wurde und dass sie mich immer wieder fragen und wie groß das Event ist, bei dem ich als nächstes dran bin, gehe ich auch davon aus, dass sie mich zurückmögen. Und ich glaube, ich bin da gerade so ein bisschen heiß gehandelte Ware und das ist natürlich super für mein Ego.
Ja, wie hast du das da vor Ort erlebt? Das war, glaube ich, in Berlin bei Diltilly. Das ist so die größte Plattform in Deutschland für dieses Format, würde ich denken. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat auch so gematcht. Also es ist ja dann schon auch ungewöhnlich für die ganzen Dudes, wenn dann eben eine Frau da ist. Und dann merken sie natürlich auch erstmal selber so, Gott, was sind so die Angles? Also worüber werden Leute beleidigt dann eben, dass man sagt hier, dass man Weiblichkeit als Schimpfwort schon hat, also von Schwuchtel und dem ganzen Rest noch gar nicht geredet. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, weil ja auch sich dieser Battle-Rap da bei Diltilly ja auch, es gibt ja so eine Triggerwarnung, die viel diskutiert wurde davor, also es gibt ja durchaus emanzipatorischer Tendenzen dort. Hast du das auch so erlebt oder war das dann doch schon krass irgendwie und hinter der Bühne war es dann irgendwie cringe oder wie war es für dich jetzt so in dieser Welt?
Also ich glaube, es ist bei mir nochmal irgendwie so doppelt aufregend, weil ich bin ja nicht nur eine Frau, sondern ich bin eine linke Emanze so. Und es gibt ja schon einige Mädels und Frauen, die das machen, die aber halt ganz viel so diese Härte dann raushängen lassen, was ja auch ein Image ist und cool ist, dass man das machen kann, aber das bin ich halt so gar nicht. Sondern ich bin ein kleiner Softie, der versucht, da ein paar Jokes zu machen und irgendwie denen ihre scheiß Verhaltensweisen vorzuhalten. Und ich glaube, dass das schon nochmal irgendwie Next Level ist und das eventuell vielleicht auch dazu beiträgt, dass sie es irgendwie cool finden. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum das so gut funktioniert. Ich glaube, dass das Matchup auch zufälligerweise übelst krass harmoniert hat irgendwie. Es gab ganz viele Kommentare, hey, die sind doch zusammen, das kann mir keiner erzählen. Das war richtig funny. Ich glaube, dass die einiges versuchen. Ich glaube, dass aber einfach der Anteil an Menschen, die tatsächlich einen Plan davon haben, noch zu gering ist, dass das auch wirklich funktioniert. Also zum Beispiel die Triggerwarnung finde ich ein bisschen schwachsinnig, weil du kannst halt nicht einfach pauschal vor irgendwas eine Triggerwarnung für alles setzen und dann davon ausgehen, dass das irgendwem was bringt. Du müsstest halt die Battles durchgehen, sagen, hier geht's um das, das und das, Ableismus, Rassismus, was auch immer, wird hier angegangen und dann musst du das davor als Triggerwarnung setzen und dann könnte das gegebenenfalls was bringen. Aber einfach nur so eine, also du könntest dich jetzt getriggert fühlen, viel Spaß damit. Das ist halt Schwachsinn, so. Von daher, ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel irgendwie getan werden muss. Ich glaube, dass ich da gegebenenfalls was zu beitragen kann und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall weitermachen. Ich habe mir schon so ein, zwei Sachen überlegt, die jetzt in Zukunft noch kommen werden, um eben die Sichtbarkeit von Frauen da zu erhöhen, um überhaupt erstmal zu zeigen, so, yo, wir sind da und wir sind im Publikum und wir hören diese ganze Scheiße, die ihr euch da in den Kopf ballert, wo ihr denkt, wir kriegen das nicht mit, so.
Sehr schön. Ja, stimmt. Also diese Triggerwarnung ist so ein, also früher hat man gesagt, Persilschein, also einfach, dass man sich damit so, also wieso, wir haben doch alle gewarnt. Mhm. Ja, aber nein, aber wie gesagt, man sieht ja trotzdem, dass zumindest da eine Bewegung stattfindet. Mal gucken, wo sie hingeht und wie es weitergeht. Und du bist tatsächlich dann demnächst nochmal dabei.
Genau, am 14.05. battle ich gegen Joe Farrow, der auch eine relativ etablierter MC in der Gruppe schon ist.
Auf jeden Fall. Und das ist auch dieses, entschuldige, ich will es jetzt, es geht ja gleich um euer Album, entschuldigt. Aber das ist dann diese Veranstaltung auch in Berlin, wo dann Mikesh gegen Cynic battle. Und da ist ja, oh, da hast du aber volles Haus, du.
Mhm. Ich freue mich schon. Ich bin nicht nervös.
Also ihr macht ja zusammen ein Album. Ne, man kennt es ja, zwei MCs finden sich irgendwie musikalisch interessant oder sonst wie. Und dann macht man mal ein Featuring zusammen. Aber ihr macht jetzt gleich ein gemeinsames Album. Was ist denn so die Grundidee gewesen? Also dass man das gleich so macht. Und warum ist es keine Band? Also man könnte ja dann auch sagen, wir machen zusammen jetzt ein neuen Namen. Ja, also.
Also das ganze Projekt ist quasi in diesem Podcast ein bisschen entstanden, wo wir uns kennengelernt haben und wir haben so gesagt, hey, lass mal einen Song zusammen machen. Damit hat's so angefangen, weil es war auch Corona, wir hatten beide nichts zu tun, wir wollten irgendwie kreatives Outlet. Genau, dann haben wir einen Song zusammen gemacht, ich weiß leider nicht mehr genau welchen, und dann haben wir nochmal irgendwie eine weitere Idee für einen Song gehabt, haben den vielleicht auch noch gemacht. Und dann
haben wir Mördern, Schatz, ich kann nicht mehr warten, 1:1 covern.
Ja, wir hatten einfach sehr viele Ideen und sehr viel Zeit und sehr viel Bock, Musik zu machen, weil wir ja auch zwei sehr unterschiedliche Stile haben, Musik zu machen. Und wir dachten so, ja, macht Spaß, wir hängen sowieso jede Woche rum, wir sind beide Musikerinnen, so let's go. Und dann war das plötzlich so, dass wir sehr viele Lieder hatten und dann haben wir gedacht, ja, lass das halt einfach so gesammelt veröffentlichen. Darum haben die Lieder auch relativ wenig miteinander zu tun. Also es gibt ein, zwischen den Liedern nicht so richtig einen roten Faden, weil das halt einfach irgendwelche Themen sind, die uns halt in den Kopf gekommen sind. Und dann haben wir uns aber überlegt, eben weil wir so viel Zeit hatten und so viel Bock, lass uns doch irgendwie noch diese Lieder miteinander verknüpfen. Und da ist dann irgendwie diese Mockumentary-Idee raus entstanden, die jetzt mit dem Album zusammen veröffentlicht wird, die eben diese Lieder, die so wirken, als hätten sie gar nichts miteinander zu tun, so ein bisschen so eine Storyline gibt. Wir hatten gedacht, so, wir sind in 2 Monaten fertig mit dem Album. Jetzt sind wir 2 Jahre dran. Es ist sehr viel mehr Arbeit geworden, als wir uns gedacht haben. Aber ich glaube, wir haben da irgendwas gemacht, was es so noch nicht gab und was auch mega cool ist. Und warum wir keine Band sind, ist, weil wir das eigentlich nur so als kleines Nebenprojekt machen wollten. Wir wollen jetzt nicht irgendwie das als Gruppe für die Zukunft irgendwie durchziehen, dass wir jetzt irgendwie immer alle 2 Jahre ein Album machen, so wie Fatoni und Edgar Wasser oder sowas, sondern es war einfach nur so ein kleines Projekt. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich finde das sehr gut zusammengefasst. Du hast frei erzählt, du hast schöne Bilder benutzt. Ich bin
und, ja.
Danke. Also ich kann mir vorstellen, dass in vielleicht 5 oder 6 Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren, kommt dann Nein, das zweite Album. Aber genau, das ist eben jetzt aktuell einfach nur ein Einzelprojekt und nichts, wo jetzt irgendwie Lisa und Tabi sind an der Hüfte aneinander geschweißt. Ich wollte aber auch noch kurz dazu sagen, dass ich finde, dass sich die 2 Jahre gelohnt haben, weil das Endergebnis ist krasser, als ich mir das jemals vorgestellt hätte, als wir das angefangen haben.
Ja.
Genau, die Platte heißt Ja. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Mal das Wort auch gesagt, Mockumentary drumrum. Da kann sich wahrscheinlich der eine oder die andere jetzt gar nicht so was drunter vorstellen. Also ich habe jetzt dieses eine Video gesehen, da ist am Anfang halt quasi so ein Fake-Interview, wo dann noch der Manager reinkommt und dann kommt der Song. Funktioniert das dann immer so? Also
Mockumentary an sich steht für den Stil einer Dokumentation gepaart mit, es ist aber gescriptet und lustig. Und wir machen uns halt so ein bisschen über das Frausein im Deutschrap lustig und versuchen da irgendwie mit umzugehen, weil es durchaus ein belastendes Dasein ist.
Genau, und das wird jetzt so sein, dass wir alle 2 Wochen eine Folge und einen Song veröffentlichen. Und es ist immer dieser Aufbau von, es fängt an mit einer kurzen Mockumentary-Folge, die dann auch an den Song, der danach quasi kommt, anknüpft. Und dafür haben wir eben auch für alle Songs ein Musikvideo gedreht. Es gibt 7 Musikvideos, 7 Mockumentary-Folgen und alle 2 Wochen kommt dann eine davon.
Ja, das ist ja sehr unterhaltsam. Also ich habe jetzt nur die erste gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schon mehr hätte sehen können und das nur in der Mail der Promoterin nicht entdeckt habe. Gut, dann bin ich ja auf Stand sozusagen.
Nee, die anderen sind noch in der sogenannten Post-Production.
Ja, und ist es, also ihr seid ja sehr multimedial aufgestellt, ne? Merkt man ja schon, wenn man eben eure anderen Videos gesehen hat, beziehungsweise Tabea ja schon als Alligator-Imitatorin mal durchgestartet, also schon ganz früh. Aber ist es auch eine Belastung, dass man nicht mehr einfach so denkt, so, wir können mal einen Song machen und dann wird der irgendwann veröffentlicht, sondern dass man halt so wahnsinnig viel Konzept und so ganz viele Fan ziehen muss? Oder macht euch gerade das Spaß?
Ich finde persönlich das richtig nice, weil wir so in dieser Gesellschaft leben, wo alle irgendwie Musik machen können, was richtig geil ist, aber man hat so ein bisschen so einen Überschuss an immer neuen Liedern und die Leute können eben einfach einzelne Songs veröffentlichen, ohne irgendwie so ein Album oder Musikvideos dazu zu machen. Wie gesagt, richtig nice, dass das so easy accessible für alle ist. Aber so, ich glaube, das ist hauptsächlich algorithmusbasiert. Also, dass die Leute sich sehr viel um diesen Algorithmus kümmern und dann irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt eine Single, weil Alben werden irgendwie nicht so gut geklickt. Und ich finde dann gerade zu sagen, okay, wir bewegen uns jetzt mal davon weg, was gerade halt funktioniert, weil es funktioniert natürlich auch einfach, und kümmern uns jetzt mal nicht um die Klickzahlen und machen irgendwie ein Riesenprojekt daraus, einfach nur, weil wir Bock haben. Und Lisa und ich, wir sind ja auch beide so in den Medien aktiv, also wir arbeiten ja auch beide so in den Medien, und dann wollten wir da, glaube ich, einfach so ein bisschen unsere beiden Passions verbinden. Darum finde ich das fantastisch, da so ein Riesending draus zu machen.
Voll, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich bin mittlerweile aktiv Regisseurin und Videoproduzentin, und das ist alles über dieses Projekt eben entstanden. Also ich bin mit diesem Festivalauftritt bin ich sogar noch ein bisschen mehr als Tabi, weil das Büro 5 Minuten von meiner Haustür entfernt ist, in die Cologne Custom Studios reingerutscht und lerne hier alles Mögliche, was mit Videoproduktion zu tun hat. Und es ist nach der Musik das Beste, was mir jemals passiert ist. Und ich mache jetzt auch Musikvideos für andere Leute und habe hier so ein bisschen so meine zweite große Passion gefunden. Und ja, da hat das Album und die Serie eben einen ganz, ganz großen Teil dran gehabt. Mhm.
Ja, wir haben da, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt, was uns tatsächlich Spaß macht daran. Also Lisa hat dann für die Mockumentary zum Beispiel die Produktionsleitung übernommen, hat da irgendwie da ihre Skills nutzen können. Ich mache jetzt das Sounddesign für die Mockumentary, was ich ja auch gelernt habe. Also wir können da alle die Sachen, die wir gerne machen, irgendwie mega cool miteinander verbinden und uns da auch richtig gut ergänzen, weil ich könnte zum Beispiel keine Produktionsleitung machen. Dafür bin ich viel zu aufbrausend.
Ja, und ich lerne nämlich nicht mehr so passiv-aggressiv zu sein, wenn ich Produktionsleitung mache.
Das Ganze ist ein Lernprozess.
Ja, voll, an der Stelle aggressiv.
Ja, genau. An der Stelle würde ich auch ganz kurz noch erwähnen wollen, dass wir natürlich auch mit ganz vielen tollen Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Eben den Jungs von den Cologne Custom Studios und Yannick Brenner, auch ganz, ganz wichtig an der Stelle.
Ja, der war auch mal bei euch im Podcast zu Gast.
Mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Ja, Chaos pur. Ja, fantastisch.
Ja, und also das klingt natürlich jetzt wirklich toll auch, weil ich kenne ja auch diesen wahnsinnigen Aufwand, den man betreiben will und muss auch irgendwie. Man denkt ja, man muss ständig irgendwie stattfinden, sonst fällt man hinten runter im Netz, und das ist ja auch so ein Pressure. Und bezahlt wird man dafür ja eigentlich gar nicht, außer eben, dass man da seine Zeit reingibt. Aber wenn sich daraus dann eben aber dann auch vielleicht so Sachen ergeben, wo man dann vielleicht tatsächlich Skills sich herbeischafft oder Kontakte, die dann tatsächlich auch mal bezahlt werden, dann ist es natürlich eine schöne Option.
Ja, also es ist ein bisschen auch eine Investition in uns selber gewesen, diese Mockumentary. War nicht so geplant, es war eigentlich nur so ein kleines Projekt, aber wie Lisa schon gesagt hat, da haben sich mega coole Sachen draus entwickelt.
Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, als ich hatte es erst gelesen, bevor ich das gesehen hatte, und dachte so, Mockumentary, ja, hoffentlich finde ich das lustig, weil ich euch ja schon kannte und auch gut fand. Und ich finde so bei Musik, weißt du hörst so ein Album, sind so 12 Songs drauf, 11 interessieren dich nicht, einen findest du gut und so, dann ist das schon toll, ne? Aber dann, wenn irgendwie sowas Lustiges kommt, ja, und so bei 2 Gags rollt man mit den Augen, dann ist man eigentlich schon so weg. Also ich finde, Humor ist halt da schon, also für mich zumindest, so ein viel schärferer Gradmesser, ob ich damit was anfangen kann. Und ich finde so, Mockumentary ist ja auch eine Fallhöhe, ne, alleine, also Stromberg oder es gibt ja sehr viele, gibt ja tolle Filme auch dahingehend. Mhm. Und das dann so mit kleinen Mitteln überhaupt nachzuempfinden, da geht es ja viel auch um Timing und alles. Mhm. Also wie seid ihr denn da so einfach so, habt ihr es einfach mal gefilmt oder hattet ihr da schon irgendwie ein größeres Konzept, wie man diesem Genre überhaupt Herr wird?
Unser Geheimnis ist, Tabi ist sehr, sehr lustig.
Danke. Dankeschön. Nee, das war schon sehr geplant alles. Also ich habe zusammen mit einem Freund von mir, Maximilian Martin, ein Skript geschrieben, einfach über das letzte Jahr. Für alle 7 Folgen haben wir ganz viel genau diese Sachen eben besprochen. Wie kann man das lustig machen? Wie wird es am wenigsten cringe? Aber schon ein bisschen cringe, weil das gehört ja zu Mockumentaries auch dazu. Wie packen wir das irgendwie in ein Format? Also die Mockumentaries sind 1 bis maximal 3 Minuten lang. Wie verbinden wir das mit den Songs, ohne dass es irgendwie total gezwungen wird? Also wir haben da schon sehr viel Gedanken reingesteckt. Und dann haben wir die tatsächlich an einem Tag abgefilmt, was ich immer noch nicht so richtig glauben kann. Aber es war so. Und der Dreh hat dann fantastisch gut.
Ja. Ich sitze auch jedes Mal vor dem Material und denke so, das kann doch nicht alles sein. Ja. Ich habe vergessen, irgendwas zu kopieren. Das funktioniert so nicht.
Ja. Ja, es hat sehr gut funktioniert, weil wir, glaube ich, als Team alle auch einfach sehr gut zusammengearbeitet haben. Also alle, die da waren, was Regie und Kamera und Cast anging, die haben alle, die sind alle sehr kompetent und dann ging es auch einfach richtig flott, weil es halt eben auch so gut geplant war.
Sehr schön. Also, und wenn ihr ja auch sagt, es geht ja auch so um eine spielerische Vermittlung. Und es soll ja lustig sein, aber das Thema ist ja dann schon Sexismus im Musikbiss, was euch ja sicherlich auch begegnet ist. Gibt es denn da so Anekdoten? Also sind so eure schlechten Erfahrungen, gerade eben über Gender im Musikbusiness, die das alles überhaupt erstmal notwendig machen?
Ja, also ihr braucht jetzt nicht nervös sein, Mädels, ne?
Oh mein Gott, das hatte ich verdrängt. Oh, ja, das war... Das war in Berlin war das, ne?
Ja.
Genau, letztes Jahr habe ich ja für Fettoni und Edgar Wasser Support gespielt auf der Delirium-Tour. Und da habe ich Lisa mitgenommen als mein Backup. Da haben wir Shows gespielt. Es hat absolut fantastisch viel Spaß gemacht, weil es war auch mein erstes Mal live vor Publikum. Also eine sehr coole Erfahrung. Und dann waren wir in Berlin in der Columbia-Halle. Ich glaube, das war sogar unser letztes Konzert. Wir hatten also schon ein bisschen... Nee, war nicht das letzte?
Cottbus war das letzte.
Das war das vorletzte. Stimmt. Genau, das vorletzte. Wir hatten also schon ein bisschen Erfahrung. Wir waren schon relativ eingespielt zusammen. Und dann haben wir einen Soundcheck gemacht und haben halt so ein bisschen, so wie man das beim Soundcheck macht, so, ja, kann der Monitor ein bisschen lauter? Und ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben, aber dieser Tontechniker meinte plötzlich von hinten, Mädels, ihr braucht nicht nervös zu sein. Und wir standen da auf der Bühne. Also wir sind nicht nervös.
Wir sind freundlich, so, du Wichser.
Wir machen, ja, wirklich, wir machen das beruflich. Was glaubst du denn? Also, das fand ich, wow, das war so unverschämt.
Wir haben uns auch, wovon ich so ein bisschen zehre, ist, dass wir beide uns in dem Moment dann einfach nur so komplett entgeistert angeguckt haben. Ja. Und so, du hast das auch gerade so wahrgenommen.
Ich habe mir das nicht eingebildet.
Ja, voll. Und das war auf jeden Fall maximal unangenehm für ihn.
Ja.
Puh.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch so das Hauptding. Also ich meine, so, wir brauchen jetzt nicht anfangen von irgendwelchen Kommentaren im Internet, weil dann hören wir nicht mehr auf. Mhm. Aber so Real-Life-Erfahrungen war das irgendwie so das in Anführungszeichen Schlimmste, was uns passiert ist. Ja. Oder was uns zumindest in der Kombination passiert ist.
Ich glaube, man wird konstant einfach ein bisschen unterschätzt.
Ja.
Und das ist, wenn sich das so stackt, ist das sehr frustrierend einfach.
Ja.
Und wie ist so die strukturelle Diskriminierung? Also ihr seid ja jetzt auch bei, nicht, dass ich es falsch sage, bei 365XX seid ihr doch mit der Platte. Oder macht die nur die Promo?
Die macht nur die Promo.
Also dass man eben auch Schwierigkeiten hat, überhaupt so ein bisschen reinzukommen, das Airplay zu kriegen, weil alle dann immer denken, so, ja gut, wenn es jetzt eben nicht das Format ist, irgend so ein krasser Dude erzählt entweder über seine Gefühle mit Gymnasiastenhintergrund oder es ist halt so Straße, dass es dafür keine Formate gibt und dass man halt schwieriger Sichtbarkeit bekommt. Ist das auch was ihr empfindet? Oder denkt ihr, wenn wir einfach hier weiter durchpowern, dann kommt eh keiner mehr an uns vorbei?
Also ich denke, das Zweite auf jeden Fall. Ich bin... maximal motiviert, allen Leuten, die mich, die jemals angefangen haben, mich scheiße zu finden, mein Gesicht in die Fresse zu drücken. Aber was mich hauptsächlich stört, ist, dass es zwar diese Plattform gibt, aber dass man nur auf diesen Plattformen stattfinden kann. Also dadurch, dass jetzt irgendwie die Schritte gemacht werden mit viel mehr Sichtbarkeit und du hast so die Möglichkeit, am Weltfrauentag gepostet zu werden und 364 andere Tage im Jahr wirst du dann wieder ignoriert und dann kommen die gleichen mittelmäßigen Standard-Dudes im Hip-Hop.de Upcoming Artist Contest weiter so. Also es ist halt irgendwie so eine Ausrede geworden. So, ihr habt doch jetzt eure eigenen kleinen Nischenplattformen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Frauenfußball. So.
Ich finde auch, das ist ein bisschen, oder bei den meisten Plattformen auf jeden Fall performativ ist. Also die merken, dass es halt gerade ein Thema ist und dass sich Leute aufregen und dann sagen die einfach, ja, hier ist doch, also wir machen jetzt ein bisschen was, dann könnt ihr euch nicht mehr aufregen, aber eigentlich machen wir genau das wie vorher weiter. Ich merke aber auch, dass es bei manchen Plattformen definitiv einen größeren Raum inzwischen einnimmt, die das eben nicht performativ machen, aber es ist halt der Großteil, der da noch ein bisschen hinterher ist. Mal von Spotify-Playlisten ganz zu schweigen, weil da natürlich nur die Sachen reinkommen, die gehört werden. Auch aus gutem Grund, weil die wollen ja auch irgendwie Klicks machen. Aber ich denke mir, wenn man für neue Sachen irgendwie nicht Sichtbarkeit schafft oder nicht den Raum schafft, dann können die natürlich auch nicht gehört werden. Also es ist so ein Kreislauf, der, glaube ich, irgendwie einfach unterbrochen werden muss. Und wir sind nicht die Menschen, die dazu in der Lage sind, den Kreislauf zu unterbrechen. Das müssen halt andere machen. Und die Leute, die das könnten, die weigern sich.
Ja.
Word up.
Ja.
Preach, sis.
So, jetzt nochmal eine Frage. Das im Info zu eurer Platte wird ja auch das Musikalische so ein bisschen herausgearbeitet, wie unterschiedlich die Ecken sind, aus denen ihr kommt. Da wird Tabby der hochversierte Rap zugeschrieben.
Oh,
und
yeah.
Lisa der experimentelle Pop. Also Hammer. Was ist so die, also erstmal vielleicht so, was ist so die soundästhetische Vision gewesen? Wolltet ihr eben so quasi, jeder macht so seins und wir gucken mal, wie es zusammen aussieht? Oder gab es so eine Idee, was rauskommen soll?
Ich finde geil, dass du das Wort soundästhetisch benutzt hast, weil das ist das Gegenteil von dem, wie ich das Album beschreiben würde. Es hat wenig mit Ästhetik zu tun.
Also Tabby kann gut reimen und ich kann gut eine Hook machen. Und das haben wir zusammengepackt.
Genau. Nein, ich glaube, es gab nie ein Konzept, weil die Lieder ja auch so unabhängig voneinander entstanden sind. Aber du hast schon recht, es sind sehr viele verschiedene Ecken, aus denen wir uns da bedienen. Aber ich glaube, das macht das Album auch so spannend. Also für mich auf jeden Fall. So, ich habe noch nie auf einen Country-Beat gerappt mit der Absicht, das irgendwann mal zu veröffentlichen. Aber jetzt ist es halt so. Wie geil.
Ich muss sagen, einer meiner absoluten Favoriten-Songs ist der, wo wir Trap-Tubby kennenlernen. Mhm. Was ich auch finde, was der Welt viel zu lange vorenthalten wurde. Tabby mit VoiceFX und Autotune ist einfach eine ganz neue Erfahrung.
Mhm. Für uns alle.
Ja, es gibt einen Big Band Orchester Song, also es ist irgendwie so bunt gemischt, dass es fast schon lächerlich ist, finde ich. Und das finde ich das Geile daran irgendwie, weil das auch, glaube ich, ein Ding von unserer Generation ist. Wir sind irgendwie damit groß geworden, bei LimeWire oder mit einem YouTube-Downloader uns alle möglichen Einzelsongs zusammenzusammeln, die man sich dann illegal gezogen hat. Statt im Vergleich zu Generationen vor uns, die sich halt irgendwie ein Album gekauft haben und dann dieses Album hören konnten. Und ich glaube, dass so dieser Genre-Mix, was in den nächsten Jahren noch, also was jetzt schon passiert und was in den nächsten Jahren nur noch mehr weiter zunehmen wird, weil ich glaube, der Genre-Gedanke auch immer mehr wegfallen wird.
Mhm. Absolut. Also finde ich sehr nachvollziehbar. Und was sind so Kollabos, die ihr selber gerne mögt, mochtet, wo ihr sagt, so, ach, das waren ja auch so zwei
Vertraglich geregelt, finde ich, Herr Tony und Aquarasa super. Bitte bucht mich als Support.
Boah, müsste ich jetzt echt mal das ist eine Frage, die da müsste ich erstmal drüber nachdenken.
Also für Toni und Edgar Wasser sind tatsächlich auch die einzigen, die mir einfallen. Mhm. Chelo und Abdi. Ich nichts mit der Hut.
Tom und Jerry, weißt du? Ja.
Safe, safe.
Nee, schwierig.
Also ich glaube, man muss Sixten auch irgendwie nennen, aber die fand ich halt nie wirklich geil. Also das war, die haben so ihr Ding gemacht und das ist nice, dass sie das gemacht haben und so, aber das war nie mein Ding. Es war mir immer irgendwie direkt so ein bisschen zu hart. Ich bin nicht so die Harte.
Ich glaube, es ist auch oft bei diesen Kollabos, vielleicht fällt uns deshalb jetzt auch nicht so viel ein, dass das nie so ist, dass es zwei sehr unterschiedliche Stile sind, sondern die suchen sich halt oft einfach Leute, die ähnliche Musik machen. Also sehr verständlich, aber es ist, glaube ich, selten, dass die Leute sagen, hey, lass mal zusammenarbeiten, obwohl wir in komplett unterschiedliche Richtungen gehen, und das setzt sich dann natürlich nicht so im Gehirn fest, habe ich das Gefühl. Vielleicht bin ich aber auch einfach noch zu müde, um mir irgendwas aus dem Gedächtnis zu ziehen.
Ich stimme dir zu, ich bearbeite gerade so eine Progressive Metal Band, dass sie endlich mal ein Kollabo mit mir machen. Aber die sagen so, Lisa, das passt nicht. Und dann sage ich so, klar, ich mache euch eine Pop-Hook drauf, das ist doch geil.
Ja, das war in den 90ern ja sehr en vogue unter dem Titel Crossover, dass Metal und Rap dann zusammengeballert wurden.
Ja, Mann, richtig geil.
Ja, ich freue mich schon aber auch auf den Country-Beat, kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Ist das immer noch Viervierteltakt? Kannst du es mal an?
Ja,
die Boxen.
Es ist ein Viervierteltakt mit einem Banjo. Es ist, ich kann nicht Beatboxen, das werde ich nicht machen. Mhm. Aber es ist was Besonderes, sagen wir mal so.
Und wie heißt der Song dazu?
Nutten im Westen.
Das können wir alles piepen.
Ja.
Ja, Westen darf man nicht sagen, ne?
Ja. Ja.
Ich bin jetzt eigentlich hier jetzt auch am Ende meiner Fragen angekommen. Also es kommt im 2-Wochen-Takt kommen, wird quasi das Album sich so entfalten. Keine Ahnung, wann der ein oder andere das hier hört. Vielleicht ist es dann auch schon fertig. Aber wie sieht es aus? Geht ihr dann zusammen auf Tour, wenn das dann rum ist? Macht ihr jetzt im Sommer viel live? Also wo kann man euch außerhalb von Spotify dann finden?
Also, wir spielen am 20.05. im Hecken in Hamburg. Das ist dann quasi nochmal so ein bisschen wie die Pre-Listening-Party, die wir schon gespielt haben, weil da natürlich noch nicht so viel draußen ist. Ansonsten sind wir für alle Schandtaten und Anfragen bereit, die sich über den Sommer noch ergeben. Da muss ich aber leider auf die Daten noch gucken. Wir sind nämlich auch im Oktober, das ist jetzt eine Promo, die mir im Herzen liegt, weil das natürlich auch um einen guten Freund geht, spielen wir auch Support für die Conny-Tour, die vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Und zwar am 28. in Köln im Luxor und am 29. in Düsseldorf im Tube.
Welcher Monat war das?
Oktober.
Oktober.
Man kann aber schon Tickets kaufen.
Auf was Halde, natürlich, genau. Ja.
Was natürlich wichtig ist für kleine KünstlerInnen wie uns.
Auf jeden Fall. Und Conny, muss man ja dazu sagen, spielt den Manager in eurer Mockumentary.
Yes.
Genau, und er macht das ganz großartig.
Perfekt gecastet. Der spielt einfach nur sich selber.
Ja, dann guckt euch die Videos an, hört die Songs dazu. Das waren Lisa und Tabea Pilgrim. Nee, Tabi Pilgrim heißt sie.
Ich sage auch regelmäßig Tabea.
Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich auch nochmal vielen Dank sagen.
Achso, danke dir für die Einladung.
Ja, das vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt, wo ich so erzwungen habe, wirkt es irgendwie komisch, aber gut.
Schneid es raus.
Danke dir für die Einladung. Also toll war's.
Ja. Tschüss. So. Okay, vielen Dank jetzt auch in echt.
Auch in echt vielen Dank für die Einladung. Ich hatte eine gute Zeit.
Ich auch.